Vielen Dank. Dieter, dein Fazit.
Ja, Glückwunsch an Bo für den Sieg. Wir haben gerade schon gesprochen. Macht in Europa League klar, nicht Conference League. Das sei dir gegönnt. Ja.
Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hier sind die Hinterhofsänger, mein Name ist Jan Budde, es ist Montagabend, 19.18 Uhr, 12. Mai und ich begrüße euch heute zu einer ganz besonderen Folge, denn es ist der hinterhofigste Hinterhofsänger-Talk, den ihr jemals gehört habt und falls ihr gerade das Flugzeug im Hintergrund hört, erklärt sich das von daher, dass wir nämlich tatsächlich in einem Hinterhof sitzen und bei mir sind in klassischer Besetzung Felicitas Budde.
Hallo, wir machen sozusagen unsere eigene kleine Auswärtsfahrt in den Hinterhof.
So sieht's aus. Und Benedikt Engelberts.
Hallihallo. Ich möchte gerne aber mal sagen, so war das nicht abgesprochen. Der Tisch ist zu niedrig.
Der Tisch ist zurück. Und dann nehmen wir euch ein bisschen mit, weil wir haben ja schon die lustigsten Aufbauten gehabt. Ich meine, wir sind jetzt in unserer Ende 7. Saison. Also es geht demnächst in die 8. Saison. Das heißt, wir haben schon ein paar Aufbauten, ein paar technische Fauxpas erlebt. Und ganz am Anfang hatten wir ein Kondensatormikrofon, um das wir uns herumgruppierten, was sehr kuschelig war. Und dann haben wir uns zwei Schreibtischblöcke und eine Spanplatte gekauft. Und damit begann dann Benes Trauma.
Wirklich, das ist wirklich
also das
jahrelang.
Das hier ist gerade Retraumatisierung für den Bene.
Jahrelang konnte ich also wirklich Spanplatten nicht an mir angucken.
Hast nur gesehen, wie Jan die aus dem Keller geholt und war so, oh no, oh shit, here we go again.
Weil der Bene hat einen etwas unsteten Charakter im Sitzen entwickelt, körperlich.
Bewege mich viel, sag's doch.
Ja, wurde das doch etwas unruhig bei der Aufnahme an der einen oder anderen Stelle.
Das Problem ist, dass das Mikrofon halt auch immer gewackelt hat.
Ja.
Und der Tisch hat halt auch noch zusätzlich, also Geräusche alles ausgelöst durch meine Berührung. Es war wirklich durch Berührung vom Fuß, Berührung vom Arm, Berührung von der Hand, Berührung durch Atmen. Es war wirklich alles dabei.
Also vor allen Dingen Berührung ist ja eine kleine Untertreibung. Also da waren dann nervöses Klopfen, Geklicke.
Der Kuli. Das gab's ja auch. Der Kuli. Du hast irgendwann ein Kuli-Verbot gehabt.
Boah, Alter, ey.
Ich hab's vergessen. Jetzt hast du mich wirklich richtig traumatisiert, wenn es vorher nicht passiert war.
Aber wir haben schon gesagt, also falls ihr die Vögel hören könnt, freuen wir uns natürlich. Falls nicht,
hört ihr vielleicht die größeren Vögel, nämlich die Flugzeuge Richtung Frankfurter Flughafen.
Ihr werdet auf jeden Fall Autos hören, die einparken, was aber auch gar kein Problem ist. Aber ihr werdet auf jeden Fall auch hören, wie wir jetzt anstoßen. Der Bene hat uns nämlich was zu trinken mitgebracht und zwar schönes alkoholfreies Radler. Und da freue ich mich drauf, seit du bei uns angekommen bist. Und ich hatte Angst, dass es warm wird. Merci, da ist es. Schön.
Ja, normal macht man die Damen zuerst, gell?
Alles gut.
Zeugt von meinem schlechten Charakter.
Du sprichst vor allen Dingen ohne Mikrofon.
Ja, ich hoffe, es kommt auch sehr leise rüber.
Aber wenigstens lag es auf dem Tisch und ihr habt alle mal gehört, wie sowas auf dem Tisch klingt. So, Prost.
Auch die meisten Firmen mittlerweile so ein Tischmikrofon.
Boah, wir reden heute natürlich über das Auswärtsspiel beim VfL Bochum und es hat Bock gemacht. Felicitas und ich waren auswärts und Bochum, das ist einfach so ein geiler Drittliga-Vibe. Da ist alles geil. Also es gab ja nur so eine kleine Wurstbude, also wirklich so ein Quadratmeter Grill für was, wie viele waren wir Auswärtsfahrer? 3.000, 4.000?
Ja.
Also so zwei Quadratmeter Grill für 4.000 Mainzer. Und es ist so ganz klein und kuschelig da hinten. Und dann die Tribünen, das wirkt auch alles süß irgendwie. Und auch die Pissrinne, weißt du, wo du nicht pinkeln gehen kannst, ohne dich selbst anzupissen. Auch das ist irgendwie so Drittliga-Vibe. Und das macht Spaß. Und ich habe mich dann tierisch erschrocken, als schließlich die Zuschauerzahl verkündet wurde. 26.000. Und ich dachte, stopp. Also jeder Fußballplatz hat vier Ecken. Haben wir eine Ecke mehr mit einer Tribüne mehr? Was ist da los?
Oh, jetzt wo du gerade Pissrinne gesagt hast, das löst bei mir auch schon wieder Flashbacks aus. Und zwar, ich war ja vor kurzem, vor einem Monat ungefähr in Dublin gewesen, im Croke Park, im drittgrößten Stadion Europas. Aber auch da gibt es sogenannte Pissrinnen. Und vom kleinsten Stadion bis, ja, also offensichtlich in Irland Pissrinnen noch ganz aktuell.
Ey, Pissrinnen, wirklich, Frau Budde, Sie können jetzt gerade mal nicht mitreden, aber Pissrinnen sind die schlimmste Erfindung der Menschheitsgeschichte. Ich finde, es geht nichts Schlimmeres. Also erstens pinkelst du dich dauernd an, zweitens läufst du wirklich Gefahr, angepisst zu werden. Das ist wirklich eine nicht zu unterschätzende Gefahr.
Du hast die Gefahr, da reinzustolpern, wenn dich mal jemand anrempelt oder so.
Ja, vor allen Dingen, weil das Wasser ja die Wand runterläuft. Also hast alles, du auch wirklich...
Also eigentlich hast du so eine Splash-Zone rund um die Pissrinne.
Und das sind einfach so Dinge, die machst du einfach nicht. Und früher, bei mir in der Grundschule, da waren die noch auf dem Boden. Aber weißt du, wo es dann so wirklich tief? Also die waren so leicht erhöht, so immerhin so knapp unter Knie, das ist schon mal ganz angenehm. Aber wenn die auf Bodenhöhe sind, da trittst du dann auch mal rein. Du kannst ausrutschen. Also ich weiß nicht, wer sich Pissrinnen ausgedacht hat, aber ich hoffe, derjenige ist einen ganz schmerzhaften und qualvollen Tod gestorben, weil das ist echt das Widerlichste, was du machen kannst.
Das gehört auch zu so einem Stadion wie in Bochum, wo ich einfach auch, das stand schon länger auf meiner Bucketlist, weil ich wollte unbedingt hinfahren. Und als Frau ist es dann auch immer wieder ganz interessant, wenn man in solch altehrwürdige Fußballtempel geht, weil man einfach feststellt, dass die Frauentoiletten meistens in der Planung vergessen werden. Und das sind dann nämlich die, wo du merkst, hinterher werden nochmal ein paar Kabinen eingezogen. Die sind dann relativ neu, da hängen auch keine Aufkleber, das passt schon, da hängen auch keine echten Spiegel, die sind dann auch irgendwie ja, unzerstörbar, aber ansonsten ist das alles ganz in Ordnung, aber du hast wirklich gedacht, dass es so, Frauentoiletten sind in solchen Stadien meistens eher so ein Gedanke, der kommt dann so in den 90ern.
Gibt es Frauen, aber vorher die ins Stadion nicht gehen?
Who knows?
Wahrscheinlich nicht.
In Bochum vielleicht nicht. Oder ist noch kein allzu altes Konstrukt. Boah, aber es hat Bock gemacht. Und das Wetter war halt auch so, es war halt Fußballwetterchen, weißt du, du bist dahin und ich habe auch noch am Auto gedacht, wobei, erstmal Auto, stopp mal kurz, ganz anderes Thema. Wir sind aus Wuppertal angefahren, 20 Minuten von meiner Heimathaustür bis zum Stadion.
Okay, das ist nice, ja.
Und dann heißt es, ah, da gibt es ein Parkhaus für Gästefans. Ich so, super, dann tritt mir nachher nicht auch irgend so ein gefrusteter Bochumer in die Karre, bin ich glücklich drüber. Und dann fährst du da hin und dann kommt da wie so am Fähranleger so eine Durchfahrt, wo Ömerkin sitzt und so Tickets rausgibt. Da vorne steht dein erster Schild, heute nur Bargeld. Und dann sitzt du da und denkst dir, fuck, geht ja gar nicht. Wir haben noch alles zusammengekramt, haben das gerade eben so hinbekommen und dann kommst du in ein Parkhaus, was definitiv zu einer Zeit gebaut wurde, als Autos kleiner waren als heute. Und wir haben kein großes Auto, möchte ich sagen. Aber wir haben Leute gesehen, die rückwärts aus dem Parkhaus wieder rausgefahren sind, obwohl sie bezahlt hatten, weil es mit einem normalen Auto nicht machbar war. Also das war schon ein Abenteuer für sich. Also diese Anfahrt, also ich war echt pissig. Ja, stand im Internet. Was, wo? vwbochum.de, da habe ich nicht drauf geguckt. Tut mir leid, habe ich keinen Bock drauf.
Aber Janni, jetzt mal ganz im Ernst, vielleicht muss man sich da auch an die eigene Nase fassen, wenn man den Job hat, Beifahrer zu sein. Dann muss man nämlich auch dafür sorgen, dass man reibungslos ins Parkhaus kommt. In Hoffenheim mussten wir nämlich auch mit Bargeld den Parkplatz bezahlen. Und weißt du, wer da das Bargeld schon in der Tasche hatte, weil er es nämlich im Internet gelesen hatte? Die Beifahrerin.
Ich meine, wir hatten das auch kommuniziert. Das war gut recherchiert, die Auswärtsfahrt nach
Aufnahme. Das kam nicht plötzlich. Das kam nur für mich als Fahrerin plötzlich, weil du nicht vorbereitet warst.
Nein, weil ich ja sonst normalerweise fahre. Und ich saß da am Samstagmorgen, es war so ein wunderschöner Tag und ich hatte irgendwie so Bock auf Daydrinking. Und dann hat Feliz gesagt, weißt du was, ich kann doch heute mal fahren. Gönn dir doch das Bierchen, ist doch schön, mach doch Daydrinking. Und dann habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Weißt du, so, das ist halt...
Ja, bis wir
so,
an der Schranke waren.
Dann aus, ja, sehr gut.
Da kommen wir also zu deiner Überforderung als Beifahrer.
Genau.
Ja.
So, also ich möchte gerne mal sagen, das ist jetzt auch eine persönliche Aufgabe für dich. Als Beifahrer hat man gewisse Aufgaben zu erfüllen und als Beifahrer auf einem Auswärtsspiel nochmal ganz besonders.
Ja. So, ich finde, da musst du nochmal in die Lehre gehen.
Soll ich dir nochmal eine Einführung geben?
Ich fände es mal allgemein gut. Ich glaube, es wären auch viele Fahrende sehr dankbar, wenn wir eine To-Do-Liste schreiben würden. Wir können die auch gerne jetzt schreiben. Was ist wichtig für einen Auswärtsfahrtbeifahrer?
Bargeld.
So, Bargeld, aber nicht in großen Scheinen, sondern gestaffelt.
Ja, wirklich. Die Staffelung
muss das wie in der Kasse, muss in allen Varianten vorrätig sein.
Also auf jeden Fall auch Münzgeld, weil du weißt ja nicht, ob du noch so Ticketautomaten erwischt. Das
kann auch 4,50 Euro kosten.
Ja, wichtig ist auch zu wissen, wohin man fahren muss. Also welche Parkplätze sind als Gästeparkplätze ausgewiesen?
Nicht einfach nur Ruhrstadion als Ziel eingeben, sondern schon Parkplatz-Stadionring.
Genau, sonst stehst du nachher auf dem Tiefe-Compound und kommst nicht mehr raus. Wäre ungut.
Ich kenne das noch so, dass der Beifahrer mindestens verantwortlich ist für einen Teil der Verpflegung oder fürs Organisieren der Verpflegung.
Ja.
Und natürlich auch fürs Anreichen und Koordinieren, dass genug da ist.
Also ja. Beispielsweise Trinkflasche aufschrauben, Trinkflasche zuschrauben, sowas halt. Ne?
Also das heißt, du kennst gute Beifahrer, du bist nur selbst keiner.
Eben. Total, ich bin einfach nur ein guter Fahrer oder ein okayer Fahrer, der auch eine Gruppe gut und sicher irgendwo hinbringen kann, auch sehr lange Strecken und so. Aber Beifahrer, ich bin da nicht so geübt.
Ich finde auch, ein Beifahrer muss sich um die Musik kümmern.
Ich finde eigentlich, Beifahrer ist...
Eine Playlist organisieren, ja. Definitiv.
Beifahrer, eigentlich brauchst du einen Beifahrerführerschein. Das ist eigentlich eine Zusatzausbildung, würde
ja,
ich sagen.
Ja, dann würde ich sagen, Herr Budde, Sie sind genau an dieser Stelle durch die praktische Prüfung gefallen. Wir sehen uns in 4 Wochen.
Für die Nachprüfung.
Für die Nachprüfung.
Würde mich interessieren, wo fahren wir hin?
Ich wollte gerade sagen,
wir müssen zum Glück nicht in die Relegation.
Das ist
wirklich die Nachprüfung.
Nein, wir können dann überlegen, je nachdem, wie reumütig Sie sind, ob Sie bis zum Trainingslager fahren müssen oder nur bis zur ersten Auswärtsfahrt der Saison. Das überlegen wir uns dann noch.
Das kriegen wir schon irgendwie hin zum Trainingslager damals. Wo waren wir denn damals?
Garbage in Österreich.
Was?
Kennst du nicht? Garbage Labeschum.
Nee, kenne ich nicht, aber ich habe jetzt gerade vergessen, wo das war.
Das ist in...
Wir waren in Bad Hering.
In Grassau gewesen.
Grassau, das war's. Da bin ich ja damals mit dem Auto hingefahren und auch habe wieder Leute mit zurückgenommen. Also die Tour habe ich schon mal gemacht.
Du musst ja mal als Beifahrer mitfahren, das haben wir doch jetzt geklärt.
Mache ich dann auch und ich werde der beste Beifahrer aller Zeiten sein. Ich werde Kühlpacks und Kühlakkus dabei haben.
Das ist ja schon
haben.
Donald Trumpsche Verhältnis hier. Ich werde der beste Beifahrer aller Zeiten sein. Es hat nie einen besseren Beifahrer gegeben.
Das habe ich nicht gesagt, aber es wird so geschehen.
Ich möchte es sehen. Also ja. Das wird bewertet werden und...
Also das fände ich natürlich geil, wenn dann so 3 Leute hinten auf der Rückbank sitzen und so Zahlen hochhalten. So, die Aktion war eine 10, die Aktion war eine 2. Oh, da ist der Beifahrer eingeschlafen.
Oh, die Wurst aus der Hand gefallen.
Dickes Minus.
Das gibt Abzüge.
Oh, schmeckt nach Fußmatte.
Aber man hört schon, der Vibe heute ist weniger, wir analysieren knallhart den Auswärtssieg in Bochum, als vielmehr, wir machen gute Laune, weil die hatten wir auf jeden Fall bei diesem Auswärtsspiel. Ich fand auch das Stadion an sich, wir standen relativ weit oben in der Fankurve. Alleine diese Plastiksitzschalen, wo du dich reinsetzt und die wippen schon so ein bisschen. Eine wurde auch abmontiert, habe ich gesehen.
Ich hätte mir auch fast eine mitgenommen für den Garten oder für den Balkon.
Ja,
also ganz
und wir haben einen guten Blick auf den Platz gehabt. Wir haben die irre geile Choreo der Bochumer Fans gesehen. Also das fand ich wirklich, wie die ihren Spielern Respekt gezollt haben zum Abschied.
Genau, 2 Spieler wurden verabschiedet, 2 Vereinslegenden. Und das hat eigentlich so die Stimmung für das gesamte Spiel gesetzt. So dass man sich gesagt hat, die verabschieden wir jetzt ehrenvoll und scheißegal, wie das hier ausgeht. Wir lassen uns hier auf keinen Fall die Stimmung versauen, egal wie sehr Mainz 05 uns einschenkt.
Wisst ihr, was ich noch anzumerken habe? Also so um das, also ich meine, ich war ja nicht da. Ihr wart ja vor Ort. Für mich war... und deswegen ist es, weil es ein bisschen so abseits vom Spiel ist, es war maximal verwirrend für mich wegen dem Schattenwurf in dem Stadion. Ich weiß nicht, ob das für euch auch so schlimm war, aber die Szenen auf der rechten Seite, auf eurer Seite vom Stadion, ich habe da teilweise nichts gesehen. Es gibt Kameraeinstellungen, das sieht man auch in der Sportschau quasi Zusammenfassung von diesem Stefan Bell Fast-Eigentor-Ding. 3 Einstellungen.
Komplett überbelichtet.
Drei Über- oder Unterbelicht-Varianten. Es ist einfach, und genauso war das auch live zu gucken. Also ich habe wirklich Augenkrebs bekommen. Es war ganz schlimm für mich. Und dann dachte ich so, Alter, wärst du mal lieber da gewesen. Jetzt kann ich mich wenigstens an eine Perspektive gewöhnen.
Ja, es war, also gestört hat es mich nicht wirklich. Es war halt eher komisch, weil der Auswärtsblock etwas weird ist. Der liegt ja so ein bisschen in der Kurve und ist dann durch die Auslassung zwischen der Tribüne und dem Flutlichtmast, die ja recht iconic sind, getrennt. Was dazu führt, du hast einen extrem kleinen Stehbereich, eher auf der Längsseite des Stadions. Und du kommst bis knapp hinters Tor. So, und da von der Kurve bis zum Tor sind aber alle Sitzplätze. Hat sich natürlich kein Mensch dran gehalten, wo jetzt wer so. Aber das Problem war dann so ein wenig, dass sich so der Kern, der harte Kern des Supporters unten gefunden hat. Und dann her so die Ausläufer, sag ich mal, oben an den Rändern so ein bisschen dünn besiedelt waren. Das sah ein bisschen scheiße aus. Am Anfang haben sie noch darauf hingewiesen, könnt ihr euch mal ein bisschen, ne, verteilen. Und irgendwann hat sich das auch von alleine gegeben und die Ränder wurden doch wieder frei, weil dann knallte die Sonne hinten durch diese Glasscheiben und du wurdest aber sowas von fachgerecht geröstet, dass du freiwillig die Tribüne runtergelaufen bist, weil es hier einfach viel zu warm wurde.
Ich fand es auch interessant, dass der Heimfanbereich komplett in der Sonne war. Also ja. Ich habe dann überlegt, in welchem Stadion ist es so, dass die Heimfans gegen die Sonne gucken müssen?
Bei uns ist es nicht. Ich glaube, es wurde tatsächlich im Bau sogar extra darauf geachtet, das so auszurichten, dass es nicht passiert.
Vielleicht ist es ein besonders gläubiger Fußballclub und das Stadion ist geostet. Wer ja, weiß. Geostet.
Also ich erinnere mich da an Wiesbaden. Das war auch recht krass mit der Sonne. Aber die wanderte auch langsam. Es war ja am Ende des Tages und die wanderte von der Längsseite dann in den Gästeblock rein. Das war auch eine Frontalbeleuchtung. Und ich glaube auch Darmstadt.
Ja, ich wollte es auch sagen. Darmstadt war auch super nervig.
Wo dann die Scheiben noch so schön reflektieren, dass du nicht mehr durchgucken kannst. So, geil. Nee, aber eigentlich, ich muss ehrlicherweise sagen, das, was ich in Bochum an Stadion gesehen habe, ist das, was ich mir so ein bisschen von St. Pauli erwartet habe. Der geile alte Ranz. Weißt du, was ich meine? Patina, würdest du sagen. Fußballromantik, Patina.
Ja, Betonpatina. Also es ist halt einfach wirklich so ein Brutalismus-Tempel. Wirklich auch mit diesen Strebepfeilern außen, dass es so ein bisschen wie ein Gerippe hat, dass die Tribünen hält. Dann hast du diese Flutlichtmasten, die jetzt nicht wie bei Werder so komplett übers Stadion ragen, sondern einfach so ein bisschen. Und das sieht schon total cool aus. Und dann haben die diese, ich sag mal, bei Bayern München angelehnten Klappaufgänge, die ja wirklich wie so kleine Untertageschächte sind, die dann links und rechts aus dem Rasen rauskommen. Was
weißt du, so Laptop-Belüftungsschächte.
Die fahren dann so auf, wupp, und wieder runter. Also fand ich einfach vom Stadionerlebnis, hat sich richtig gelohnt, da hinzufahren. Und ehrlicherweise finde ich es auch ziemlich schade, dass wir da nächste Saison nicht hinfahren.
Ja, hat Bock gemacht auf jeden Fall. Ich mag halt diese kleinen schnuckeligen Dinger, die diesen alten Charme haben. Das ist halt das Problem vieler neuer Stadien. Ich meine, auch unser Stadion hat dieses Problem ein klein wenig. Wobei nicht ganz so krass wie viele andere. Es ist etwas generisch. Also ganz krass auch in Hoffenheim gewesen. Es ist auch beim KSC beispielsweise ganz krass. Die ähneln sich auch alle in einer gewissen Art und Weise. So auch Freiburg, das ist zwar auch an den Ecken zu, aber das hat auch etwas. Und es ist natürlich klar, weil die Geschichte halt noch nicht so stattfinden konnte in diesen Tempeln und die deswegen noch gar keine Tempel sind. Plus es sind dann halt auch reine Stadien, was vielleicht früher auch nicht zwangsläufig so gegeben war. Oder es wurde mehr in Wohnbauten hineingebaut und sowas, gerade in England ja ganz krass. Und diese alten Dinger sind halt schon nice. Das alles hat man so ein bisschen zur Revival-Zeit gehabt in Bochum, aber es wurde auch noch Fußball gespielt. Und die Vorzeichen waren nicht unbedingt so klar, wie es das Ergebnis hinterher hergibt. Beide waren seit 7 Spielen ohne Sieg. Aber Mainz 05 immer noch mit der Chance, nach Europa zu kommen. Aber Bochum mit dem unbedingten Zwang zu gewinnen, weil sonst zwangsläufig Abstieg. Das waren die Voraussetzungen und ich würde sagen, wir trinken noch mal ein Schlückchen. Ich mache einen Thementrainer an und danach reden wir über das Spiel. Bis gleich.
Gästetrainer Pellegrino Matarazzo muss mit ansehen, wie Mainz 05 dieses Spiel mit 10 guten Chancen in der ersten Hälfte dominiert. Um ihnen alle zu zeigen, müsste das Sportstudio Sendezeitverlängerung beantragen. Philipp Mehne, doch zur Halbzeit liegen sie mit 0:1 hinten.
Rein und du hast auf einmal gemerkt, jeder Spieler ist am Reden, alle sind da, keiner hat den Kopf unten. Da war eine brutale Stimmung in der Halbzeit, das habe ich wirklich selten so erlebt.
Die Gastgeber brennen schon in der ersten Hälfte ein Chancenfeuerwerk ab.
Da war eine brutale Stimmung in der Halbzeit.
Ich muss euch sagen, es gibt für mich kein geileres Gefühl, als hoch zu gewinnen und dann Zusammenfassung zu gucken. Am besten dann auch so der Klassiker Sportschau ab 18.30 Uhr, 19 Uhr, irgendwie sowas, wenn die Erstligaspiele anfangen. Ganz gemütlich das Spiel dann gucken und sich nochmal zu Gemüte führen, warum man bitte heute so geil war. Und das war auch hier wieder der Fall. Zusammengefasst einfach ein sehr, sehr gutes Spiel unserer 05er.
Ja, ging auch dann erst in der 46. Minute damit so richtig los. Also wir standen ja schon im Stadion und haben gedacht, das kann jetzt nun wirklich nicht wahr sein. Es war eigentlich von Anfang an klar, Bochum hat uns nicht viel entgegenzusetzen. Und ich habe auch, glaube ich, in der zweiten Minute zu dir gesagt, uiuiui, wenn das so weitergeht, dann kann sich Bochum warm anziehen, weil das halten die nicht lange durch. Dafür haben sie erstaunlich lange durchgehalten, weil wir es einfach nicht geschafft haben, effektiv das Tor zu machen. Und das war natürlich dann wieder der Klassiker. Wer geht auf Toilette und holt ein Bier und sieht das erste Tor nicht? Moi!
Perfekt getimt, würde ich sagen. So wie Gott es gewollt hat.
Dafür wurden die Frauentoiletten gebaut im Bochum.
Dafür wurden die Frauentoiletten gebaut.
Dankeschön.
Genau. Ich fand das sehr faszinierend. Ich habe am Anfang gerade den Eindruck gehabt, dass gerade Johnny ein paar Mal in extrem guten Situation war und der letzte Pass war eine falsche Entscheidung von ihm. Mhm. In der zweiten, dritten Minute, wo direkt der erste Schuss war, dachte ich so, Paul stand relativ gut, hat sich extrem gut freigelaufen. Auf der anderen Seite Lee war quasi blank. Und Johnny hält den Ball und schießt dann irgendwann in den Verteidiger rein. Und da habe ich mir ein paar Mal gedacht so, oh Johnny, weißt du, diese eine letzte Entscheidung, wenn jetzt der Pass sitzt, dann klingelt es aber direkt und dann klingelt es direkt zwei, drei Mal.
Wobei es gab auch sehr gefährliche Situationen. Ich erinnere einmal an Philipp Mvene, wo der Ball dann auf der Linie weggeköpft wurde, wunderbar rausgespielt. Und Philipp Mvene, der insgesamt ein brutal starkes Spiel gemacht hat, der Ball war nicht drin, aber man kann ja ruhig mal vorgreifen. Er hat diese Chance ja quasi nochmal bekommen und diesmal hat Johnny den Ball auch wunderbar mit der Hacke weitergeleitet und dann hat er ihn halt reingemacht. Also zweimal die Möglichkeit gehabt, einmal brillant von der Linie geholt und einmal wunderbar in den Winkel gesetzt.
Da fand ich aber von Philipp Mvene, die erste Chance, habe ich das Gefühl gehabt, hat er ein bisschen zu wenig draus gemacht. Zu lange gebraucht, um den Ball zu verarbeiten. Er hat ihn perfekt getroffen, besser kann er den quasi nicht machen, aber auch live habe ich gesagt, Alter, boah, bis er den Ball angenommen hat, wie er da liegt. Und dann in genau der Zeit, die er gebraucht hat, laufen zwei Spieler oder vielleicht sogar drei Spieler in seine Schussbahn rein und er kann den nicht mehr reinbringen. Wenn er irgendwie hätte den schneller verarbeiten können, wäre der Ball auch drin gewesen.
Ich weiß nicht, ob man das so sicher sagen kann. Denn die Zeit, die er sich da genommen hat, da würde ich tatsächlich dagegen halten wollen, das war ein bisschen abgeklärt. Jetzt lässt du die gerade rennen und dann setzt ihr den ganz gemütlich oben in den Knick, dass der da noch mit dem Scheitel drankommt, mit dem Haupthaar. Schön, gegönnt. War einfach eine gute Klärungsaktion. Aber ich hatte dieses Gefühl an der einen oder anderen Stelle, also beispielsweise bei Danny da Costa beim Aufbauspiel, da gab es die ein oder andere Situation oder auch Hanke Olsen, wo ich mir dachte, das wirkt ein bisschen ratlos. Bochum hat nicht wirklich gepresst und auf einmal spielen wir ohne Zwang in einen komplett zuen Raum rein. Also mir haben hinten raus die Situation nicht ganz so gut gefallen. Und ich hatte deswegen das Gefühl, dass wir nicht so gefährlich vors Tor gekommen sind in der ersten Halbzeit, wie wir hätten kommen können.
Ja, es gab dann ein paar Bälle, die ein bisschen hoffnungsfroher gestimmt haben und das waren vor allem die direkten Bälle von Lasse auf Johnny. Das war in der zweiten Halbzeit nochmal krasser, aber ich fand schon, dass man gesehen hat, Lasse ist tatsächlich als Torwart in der Lage, so einen Raum zu sehen und den Ball passgenau an den Stürmer zu bringen. Und damit eröffnest du halt einfach einen irren Spielzug, weil du quasi 10 Mann von Bochum überspielt hast.
Das hat ja letzte Woche Domi Theis auch nochmal angesprochen, diese extrem gefährlichen Abschläge von Lasse Ries, der meiner Meinung nach auch wieder ein Top-Spiel gemacht hat, wieder extrem dumm ein Gegentor bekommen hat. Will ich dir gerne beipflichten, die Situation, in die er unsere Stürmer gebracht hat durch diese weiten Bälle und gerade Johnny, der ja so flexibel ist eigentlich, auch mit den Ablagen, ich meine, die Chancen, also aus meiner Sicht etwas schlechter abzulegen, bekam er halt auch häufig dadurch, dass Lasse ihn so freigespielt hat.
Lass uns einmal gerade bei Lasse bleiben. Jetzt sein zweites Spiel nach seinem ersten. Beide extrem unaufgeregt. Hier einen kleinen Wackler mal in der Raumbeherrschung gehabt, rausgelaufen, mal unterm Ball durchgetaucht. Gut, das passiert dem Robse auch. Das ist nichts Wildes. Glück gehabt, dass der Ball nicht reingegangen ist. Gehört auch dazu. Ist ein junger Torwart. Bei mir verfestigt sich so ein bisschen der Eindruck, dass er auch noch das letzte Saisonspiel machen wird gegen Leverkusen, weil man sich sagt, okay, zum einen ist vielleicht Robin auch angeschlagen, der hat sich mal eine Auszeit verdient. Auf der anderen Seite brauchen wir auch einen Markt für Lasse. Du kannst jetzt schlecht jemanden auffordern, diesen Spieler zu leihen, und den Vertrag hat er ja gerade erst verlängert, ohne zu sehen, was der eigentlich tendenziell drauf hat. Und dann sind solche Spiele natürlich Gold wert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr, sehr mutig, weil es natürlich schon noch um etwas geht für Mainz 05. Also es ist auch ein gewisses Vertrauen da und das ist natürlich auch nochmal ein Signal an potenzielle Abnehmer zu sagen, also wir trauen uns den auch in solchen Spielen, wenn es für uns um Europa geht, spielen zu lassen.
Wir trauen uns den in solchen Spielen spielen zu lassen, aber wir möchten keine ganze Saison. Also das, ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es halt schade, weil klar, jetzt mal vorausgesetzt, Robin ist nicht fit. Er zeigt halt einfach, dass er auch, genauso wie wir das unter der Saison von anderen Spielern gesehen haben, einfach einspringen kann und damit eine gute Qualität reinbringt, die, wenn nicht sogar, teilweise manchmal auch besser ist. So jemanden dann zu verleihen, weiß ich nicht. Also auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch total, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, die Perspektive ist vielleicht nicht unbedingt da. Also dafür ist Robin dann auch noch zu jung.
Robin ist nicht zu jung, sondern Robin ist zu stark. Zu jung glaube ich nicht mehr. Er sagt ja selbst, mit über 30, da fängt ja bei vielen Torhütern erst die Primetime an. Hat er auch recht. Ich bin mal gespannt, ob er seine Leistung dann nächste Saison auch so fortsetzen kann, wie er sie in dieser Saison gezeigt hat in manchen Phasen. Und Lasse, da ist, führt kein Weg an der Laie vorbei. Also entweder er würde jetzt Knall auf Fall die Eins werden, aber mit 23 muss der einfach spielen. Ja, er hat Zeit hinten raus, länger als so mancher Feldspieler. Aber trotzdem muss der einfach ans Spielen kommen.
Weil ich sehe jetzt auch nicht unbedingt die Perspektive, dass Henriksen ein Trainer ist, der sagt, im Pokal und gegebenenfalls europäisch spielt ein anderer Torwart.
Ja, aber das ist auch, glaube ich, nicht ausreichend, ganz ehrlich, für die persönliche Entwicklung, die er braucht. Und vielleicht tut es ihm auch gut, mal woanders hinzugehen, sich dort durchzubeißen, nochmal vielleicht einen Schlag härter zu werden, noch ein bisschen gieriger zu werden. Und wenn das dann passt und er kommt wieder und kann dann nochmal anders Robin Paroli bieten, ist das mit Sicherheit eine gelungene Aktion. Ich meine, Batzi hat auch verlängert, das heißt, der zweite Platz ist ja auf jeden Fall mal gesichert hinter Robin. Das wird spannend sein. Und Batzi hat ja bereits in der Bundesliga gezeigt, dass er dort spielen kann. Ich finde es schon bewundernswert, egal ob du jetzt Lasse aufstellst, egal ob du Batzi aufstellst oder ob du Robin aufstellst. Wir haben eine sehr hohe Leistungsdichte bei uns, bei unseren Torhütern, wo Robin natürlich am Anfang dieser Saison nochmal rausgestochen ist.
Ja, kann ich so unterschreiben. Und ich glaube auch, wenn man auf die restlichen Personalien guckt, die am Samstag bei Bochum aufgelaufen sind, Stefan Bell war ja wieder dabei, weil Dominic Kohr Saison aus. Und auch da wieder erstaunlich, ich musste so ein bisschen grinsen. Ich höre ganz gerne das Bundesliga-Update von der Sportschau als Vorbereitung auf den Spieltag. Und die Kollegen waren sich sicher, dass Mainz gegen Bochum verlieren wird, wegen der angespannten Personalsituation, vor allem um Dominic Kohr. Und wo ich dann gedacht habe, so, au contraire, unsere beste Saisonphase hatten wir mit Stefan Bell und er steht wieder auf dem Platz. Das gucke ich mir mal an, ob das so hinhaut. Und es war ja wieder so. Stefan Bell hat wieder die Ruhe mit reingebracht. Klar, ich meine 25. Minute, fast ein Eigentor. Gehört bei Bello halt auch dazu.
Ja gut, da konnte er jetzt wirklich nichts für.
Den muss man auch erstmal so machen können.
Den muss man auch erstmal so knapp vorbeischießen können. Ne? Also.
Ja, aber das ist tatsächlich überhaupt kein Unsicherheitsfaktor. Und das fand ich auch wieder am Samstag, dass das genau das war.
Ich finde, es ist sogar noch eine Nummer größer. Habt ihr die Screenshots auch gesehen die Woche? Wir hatten teilweise 4 gelernte Innenverteidiger, die ausgefallen sind, plus noch Außenverteidiger. Sylvain Widmer war angeschlagen. Gut, Dominic Kohr auch. Maxim Dahl hat sich im Training das Kreuzband gerissen. Besserungswünsche. Wir hatten uns, glaube ich, alle gehofft, dass er nächste Saison mal in den Kader kommt und auch ein bisschen kompetitiv dabei ist. Und dann waren ja noch, denn ja, Costa hat nicht trainiert und so. Ich dachte schon so, okay, spielen wir jetzt eine Dreierkette und improvisieren da komplett, was da passiert. Und fand ich sehr, sehr interessant. Vielleicht war das auch so ein bisschen Unsicherheit streuen bei den Gegnern.
Ich glaube eher weniger. Was ich in diesem Kontext nochmal rausstellen möchte, ist, wie gut Mainz 05 Wechsel in der Verteidigung schon weggesteckt hat. Bis auf den Wechsel von Stefan Bell, da möchte ich Felicitas recht geben. Und ich finde, man muss schon mal sagen, wir spielen wieder so überzeugend, seit Stefan Bell da ist.
Ja.
Und das ist ja das, was wir auch schon angesprochen haben. Da hat teilweise so ein bisschen die Ruhe gefehlt. Ich wünsche mir sehr, dass wir Moritz Jens verpflichten, damit er das auch von Bello lernen kann, weil ich glaube, er bringt von sich aus die Veranlagung mit, durchaus auch besser zu sein als Bello. Ja? Einfach auch was die Schnelligkeit angeht. Ich glaube auch von der Cleverness im Spiel kann der besser sein. Ne? Ich erinnere mal an Sepp Vandenberg, da hat er ja auch ein Riesenpotenzial gehabt. Und ich glaube, dass er da sehr vom Bello profitieren könnte. Also Stefan Bell, Riesenlob. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, so eine Kette agiert ja nicht alleine. Die kommuniziert ja mit dem Torhüter. Und da dann einen so jungen Kerl hinten drin zu haben, mit dem das so gut läuft, der auch so in den Spielaufbau eingebunden ist, das sehe ich nicht als selbstverständlich an und Lasse sammelt hier auf jeden Fall sehr, sehr große Credits und schreibt eine sehr schöne Bewerbung für potenzielle Abnehmer.
Ja, ich fand das tatsächlich, wenn ich mal so zurückblicke auf die letzten 2 Spiele, es gab genau 1-2 richtige Unsicherheitsaktionen und das war das 1-0 von Frankfurt. Definitiv, wo ganz, ganz frisch Stefan Bell eingewechselt war. Hanke Olsen hat vorher in der Mitte gespielt, musste nach außen gehen. Danny da Costa war ausgewechselt oder war vielleicht sogar noch drin. Auf jeden Fall, wo gerade die Abwehr durchgewürfelt wurde. Das war die einzige Situation. Sobald die sich mal 5 Minuten gefunden haben, läuft's. Und ich finde, das, wie du schon sagst, das zeigt einfach, wie gut da einfach die Abstimmung auch im Training läuft.
Ja, und es gibt halt eben auch Sicherheit für das Spiel nach vorne. Und das war halt was, was man gegen Bochum auf jeden Fall gesehen hat. Jetzt kannst du natürlich Mainz 05 zugute halten. Wir haben es diese Saison erstaunlich oft für unsere Verhältnisse geschafft, gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte gut auszusehen und gut aufzuspielen. Jetzt spielst du beim Tabellenletzten in Bochum. Wir warten alle darauf, dass mal wieder eine überzeugende Leistung sich auch in einem Sieg niederschlägt und dann gewinnst du so gegen Bochum, okay. Aber ich bin schon der Meinung, dass gerade diese defensive Stabilität und die Ruhe, die da kommt, der Vorbereiter ist für das wilde Spektakel, was dann nach vorne hin passiert.
Dem stimme ich zu 100% zu. Man muss jetzt auch dazu sagen, gut, Kiel, Bochum, beide abgestiegen, beide die meisten Gegentore bekommen in der Saison, also da hat Mainz 05 jetzt natürlich nochmal einen dankbaren Gegner gehabt hinten raus. Aber, dass man so souverän gegen unterlegene Mannschaften, tabellarisch unterlegene Mannschaften auftritt, wie wir in dieser Saison, also beispielsweise Kiel in der Hinrunde,
von der
St. Pauli in der Hinrunde, auch gegen Kiel, finde ich, in der Rückrunde, wo du einen Elfmeter kriegen musst, ich klammer dieses Spiel so ein Stück weit aus, in der Menge so häufig souverän gegen unterlegene Teams aufzutreten, hatten wir noch nicht als Mainz 05.
Ich gebe dir tatsächlich teilweise recht. Ich würde die letzten 10 Spiele trotzdem ein bisschen ausklammern, weil auch da hatten wir Hoffenheim, die eigentlich klar von uns geschlagen werden mussten.
Aber das sind keine, da muss ich dir ein Stück weit widersprechen, weil das von der individuellen Klasse her nicht unbedingt Mannschaften sind, die so unterlegen sind.
Aber so auch von der Form meine ich.
Ja, aber da kommt für mich dann rein, und das ist, das, glaube ich, das Entscheidende, was hier beim Spiel in Bochum auch dann wichtig war. Ich glaube, so, und das finde ich richtig kacke, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, aber ne, dieses zu sagen, wir sind jetzt endlich wieder Jäger, es geht jetzt um was. Ne? So nach dem Motto, du erarbeitest dir im März den dritten Tabellenplatz, träumst von der Champions League und schaffst es halt wirklich, dafür zu sorgen, dass am letzten Spieltag noch alles entschieden werden muss. So, dann ist aber auch klar, du kannst nur in diese Entscheidungsposition kommen, wenn du beim potenziellen Absteiger in Bochum dem zeigst, wo der Frosch die Locken hat und einfach sagst, hier, wir sind eine Mannschaft, wir haben das Potenzial, europäisch zu spielen, weil wir so auftreten in der Saison, wie wir es tun. Und wenn wir uns die Leistung gegen Bochum angucken, dann steht die schon, finde ich, für die Spitzen dieser Saison.
Das zum einen, gut, Bochum musste halt auch hinten raus einfach komplett aufmachen. Sie haben auch nochmal umgestellt, hat Hacking auch nochmal auf der Pressekonferenz angesprochen. Ja, sie mussten einfach alles nach vorne werfen. Und natürlich kann dann nur ein Ex-05er gegen uns auch nochmal treffen. Auch das ist einfach vorgeskriptet mit Gerrit Holtmann. Und der trifft ja komischerweise immer, wenn wir gegen Bochum spielen.
Das dritte Mal oder so, gell?
Das eine Mal mit einem Tor des Jahres, wo einfach die komplette Mannschaft gleichzeitig ein System-Downfall hatte. Aber Bochum, stimme ich dir zu, Flitz, war einfach ein sehr starker Auftritt. Dann auch souverän geblieben. Und du hattest diese souveränen Anklänge durchaus in Spielen, auch in diesen 10 Spielen, wo aber halt dann der Moment gefehlt hat, dass jemand mal auf den Ball tritt und sagt, stopp mal kurz, Fuß vom Gas, so sehr müssen wir das gar nicht wollen, wir ordnen das jetzt mal. Und diese Wildheit, dieses wilde Spektakel, das hat dann quasi zu weit hinten bereits angefangen beim 1-0-5, ja. Anstatt da mal ab der Mittellinie war das quasi gefühlt schon am eigenen 16er war da Party. War vielleicht ein bisschen too much, aber ganz ehrlich, das gehört halt zu der Entwicklung dieser Mannschaft dazu. Und ich freue mich tatsächlich, dass wir jetzt dieses Endspiel haben. Aber ich würde es gerne so halten wie Dieter Hecking mit dem kalten Start, den wir hier vor die Folge gesetzt haben. Herzlichen Glückwunsch, Bo, und holt euch bitte die Europa League, nicht die Conference League. Das ist echt unschön.
Ja, ich, also was mich wieder beeindruckt hat bei diesem Spiel, Bochum, haben wir schon gesagt, musste gewinnen. Die mussten, da war einfach von vornherein klar, denen wird es nicht helfen, gegen uns nur zu mauern, sondern die müssen rauskommen, die müssen ein Tor schießen. Und es war ja dann auch so, dass in dem Stadion logischerweise keine Zwischenstände bekannt gegeben wurden, außer Werder gegen Leipzig, wo halt einfach auch 90 Minuten nichts passiert ist, weil es ja die ganze Zeit 0-0 stand.
Du meinst, die haben das ganze Spiel über live den Spielstand übertragen?
Kein Witz. Das einzige Mal, dass ich einen Zwischenstand von diesem Nachmittag gesehen habe, war, glaube ich, in der 60. Minute Leipzig gegen Werder.
Was vor allen Dingen noch dazu kam, gefühlt liegt Bochum im einzigen ausnahmslos 4G-Loch, das es noch gibt.
Im Ruhrpott.
Also wirklich, das Internet war die Hölle. Kein Stadion-WLAN, nichts dergleichen. Ich meine, okay, bei der Schüssel, wo soll das WLAN herkommen? Aber
es ist doch schon die Schüssel, denk doch mal nach.
Genau.
Die Betonwände sind noch richtig dick, da kommt kein Netz durch.
Ich glaube ganz ehrlich, ab 20 Grad dehnen die sich so ein bisschen aus und ab dem Moment kommt da gar nichts mehr durch. Ja, also so alt ist dieses Stadion. Nee, also da war einfach, du konntest auch nicht gucken, wie sieht's woanders aus und so. Und ehrlicherweise war es ja auch nicht wichtig, weil für uns war ja eigentlich erst wichtig, was macht Dortmund gegen Leverkusen, beziehungsweise was macht Dortmund in Leverkusen. Surprise, surprise, Motherfucker, die haben komplett reingeschissen. Aber deswegen, ja, war es nicht so wichtig, sondern höchstens noch für Bochum, die wissen wollten, was Heidenheim macht, und Heidenheim hat halt gnadenlos zugeschlagen.
Und da wollte ich nämlich drauf hinaus, weil egal, also sowas spricht sich ja dann auch irgendwann rum, weil irgendeiner von 26.000 hat dann halt mal Internet und hat dann, sieht dann, dass Heidenheim führt, und dann ist halt auch klar, Bochum muss weiterkommen, und wir hatten ja auch Phasen, wo mal kurz Trinkpause war oder so, und ich glaube, das Ding war einfach zu sagen, diese Resilienz, die wir auch in unserer besten Phase der Hinrunde hatten, zu sagen, der Gegner wird Fehler machen, wir sind aber auch in der Lage, den dann wirklich auszunutzen. Und wenn das nicht kommt, dann erzwingen wir ein Tor. Und das ist das, was meiner Meinung nach mit Nadim Amiri passiert ist, Prinzip Ketchupflasche. Dann ist es halt die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Es ist ein direkt verwandelter Freistoß, den er ja offensichtlich im Training die ganze Zeit übt, aber nie in die Position kommt, den dann mal zu schießen und den dann natürlich auch perfekt reinmacht.
Naja, seit 22 vier Stück direkt, und damit gehört er europaweit zusammen mit Vincenzo Grifo zu den Top 3.
Vier. Top 4. Das waren vier Spiele, aber ist egal.
Top 4. Vier Tore, Top 4.
Nein, nein, nein. Aber es sind auch vier Spieler, die vier Tore gemacht haben. Ist auch egal.
I know. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass klar ist, dass Mainz 05 darauf gewartet hat. Dass es da war einfach von der Mannschaft her war klar, wir sind heute alle auf dem Platz. Wir kriegen die Leistung hier heute hin. Und wir werden Tore schießen. Wir dürfen uns nur nicht davon entmutigen lassen, dass es vielleicht in den ersten 30 Minuten nicht passiert.
Und ich finde, das ist gerade ein sehr wichtiger Punkt. Und was die Mannschaft, glaube ich, auch vielleicht aus der Zeit mitgenommen hat, wo sie sehr hoch geflogen ist. Weil da waren wir sehr häufig unfassbar effizient. Aber auch dann zu sagen, okay, wir haben hier unsere Drangphase. Auch wenn wir jetzt mal kein Tor machen, wir dürfen nicht nachlassen. Und man kann auch mal einen kurzen Downer drin haben. Und man muss aber weiter die Zange weiter zudrücken. Und irgendwann fallen die Dinger halt auch, und dann waren wir halt auch so effizient und haben die auch gemacht. Also ich denke da gerade auch zum Beispiel an das 3-0 und aber auch an das 2-0, die perfekt rausgespielt waren.
Du hast jetzt sehr umständlich das Wort Selbstvertrauen beschrieben. Nämlich einfach mal in Phasen des Spiels, wo du auch nicht die ganze Zeit draufgehen kannst, weil es halt irgendwann auch auf die Pumpe geht, zu sagen, so, jetzt können die mal ein bisschen kommen. Also du konntest einfach, beim Laufen würde man sagen, du hattest einen Pacemaker, du wusstest einfach, wann du schneller, wann du langsamer, also du konntest dirigieren. Und das ist etwas, was für mich Stefan Bell unheimlich verkörpert hat. Und ich glaube, der da auch Nadim Amiri, der ja ein paar Mal zu sehr wollte, da auch mit angeleitet hat. Also ich würde sagen, Stefan Bell ist der Ruhepuls dieser Mannschaft, und das tut dieser Mannschaft unheimlich gut, wenn du so jemanden hinten drin hast.
Ja, und es hilft halt, wenn du vorne die Dinger machst, ne? Also das ist halt, da kommen wir nämlich zur zweiten Halbzeit, weil ich bin da komplett bei dir. Wir haben ein direkt verwandeltes Freistoßtor von Nadim und dann einfach zwei wunderschön rausgespielte Tore. Es kommt dann auch noch dazu, dass wir mit dem 4:1 vier verschiedene Torschützen haben. Also da hat alles gestimmt an diesem Samstag. Für Bochum war, das tat mir dann auch leid, war einfach relativ schnell klar, das wird super schwierig. Wenn einer trifft, dann Gerrit Holtmann mit einem Schuss, der 118 km/h hat.
Du sagst jetzt gerade, Stefan Bell trifft dann.
Ja, außerdem, Tom Kraus war auch noch in der Verlosung, muss man sagen. Aber der hat ja eher einen Assist bekommen für das Foul an Philipp Mvene, das dann zum Freistoß in der 46. Minute geführt hat.
Einmal Mainzer, immer Mainzer.
Immer mal gucken, wie es für den läuft. Für wen es sehr, sehr gut läuft und für wen es mich brutal gefreut hat, weil er unbedingt sein Tor machen wollte, ist Paul Nebel. Mhm. Der hat es extrem gewollt. Der wollte es so sehr, dass er Nadim Amiri fast den Ball vor dem zweiten Freistoß abgenommen hat.
Ich habe es online gelesen, er wurde da irgendwie zu gefragt, hat gesagt, er wäre vor dem zweiten Freistoß von Nadim hin und hätte gesagt, darf ich jetzt mal schießen? Und Nadim hätte einfach gesagt, nein. Und dann hätten sie sich
der
aber...
Der große Bruder, der dir nicht den Joystick gibt.
Und dann hätten sie sich aber richtig gefreut beim 4:1.
Ja, wobei man ja auch dazu sagen muss, Paul hatte ja schon von Cassie eine enorm geil aufgelegte Torschusschance von der 16er Kante. wo du sagst, okay, wenn der Paul den richtig trifft, dann den fällt er dir genau ins Knick rein.
Nein, den hat auch Timo Horn einfach mal gut gehalten. Das kommt jetzt noch erschwerend hinzu.
Ja. Er ging drüber, manch, oder?
Also ist Timo Horn, also Paul Nebel hatte ein paar Chancen, Timo Horn hat, ich würde sagen, 2-3 weitere Tore verhindert und gefühlt davon alle von Paul Nebel. Und das letzte Ding, da hat er gesagt, so, ich habe gesehen, wie der Johnny das 3-0 gemacht hat. Jetzt mache ich das 4-1 halt genauso. Hinten ins lange Eck, gegen die eigene Laufbewegung. Wunderbar. Und was mich einfach so freut, ist, er hat jetzt 9 Tore. Das heißt, er kann im letzten Spiel 10 machen. Und falls wir nicht nach Europa kommen sollten, habe ich einen Wunsch. Paul, bitte mach 10. Ja, ist mir scheißegal, was sonst ist.
Das hat er doch seinem Opa versprochen.
Ja, irgendwie sowas.
Hat er uns doch erzählt.
Also das wäre doch mal was. Kannst jetzt dein Versprechen an den Opa einlösen. Und Nadim, falls es das nicht mehr zu drehen gibt oder so, dann lass den Paul mal den Freistoß schießen. Ne? Wobei ich auch nochmal sagen muss, es ist lange her, dass wir einen Spieler mit einer so krassen Standardqualität haben wie Nadim Amiri. Ne? Also man denke mal zurück an Daniel Brosinski, der ja auch ein Standardspezialist war.
Der hat ein direktes Freistoßtor geschossen.
Ich meine aber...
Mythos des Standardspezialisten. Der hat auch alle Ecken geschossen. Wahrscheinlich liegt es da.
Nee, ich meine Elfmeter. Tatsächlich, Standardspezialist.
Ja, okay, ja. Fair enough.
Und dann erinnert man sich an Leute wie Johannes Geis oder so. Aber an solchen Freistoßschützen wie Nadim Amiri, wo als dieses Foul passiert ist, alle im Block gesagt haben, drin. Wirklich alle.
Es war drin. Klar, dass dieser Ball reingeht. Ich habe es meinem Vater gesagt, er meint so, ja, aber oben rechts nicht so, der schießt nicht nach oben rechts, der macht den oben links. Und so, aber da ist doch die Mauer im Weg. Ich so,
noch.
Das ist das Ding.
Pass
warte
auf, Vater.
Warte noch.
Ich erkläre dir jetzt Physik.
Nein, kennst du Spin?
Dadurch, dass wir ihn als Freistoßschützen so einsetzen können und uns darauf auch irgendwo verlassen können, kann ich das fast verschmerzen, dass unsere Ecken halt einfach grottig sind.
Nein, aber es ist etwas, also erstens sind die Ecken nicht mehr so grottig, das kommt erschwerend hinzu.
Fehlt nur der Hintern von Dominic Kohr, okay.
Die Hacke. Zweitens, es ist ja trotzdem ein einfaches Tor nach einem Standard. Also ein Dosenöffner, wie er uns in den vergangenen Spielen häufig mal gefehlt hat. Ja. Weil andere Teams ehrlicherweise halt aber auch nicht so fahrlässig waren, uns solche Freistoßsituationen zu geben. Wir hatten diese Situation gefühlt 2-mal in der Saison. Einmal gegen Union, einmal gegen Bochum und dann waren die Dinger auch drin. Gegen Bayern München hat er ja auch so einen Teil mal gemacht. Also die anderen haben sich das gemerkt. Und dann kam es halt nicht mehr dazu. Bochum war an dem Tag einfach mit anderen Dingen beschäftigt, vermutlich mit sich selbst. Und dann kriegst du diese Situation, die war ja gemalt. Die war ja mittig vorm 16er, perfekter Abstand zur 16er Kante. Den kannst du nicht mehr schöner legen.
Ja, ich finde auch insgesamt bei dem Spiel, wir brauchen jedes Tor. Gerade auch im Rennen um Europa war es wichtig, fand ich, so hoch zu gewinnen. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, wir sind Mainz 05. Ja, wir sind jetzt für eine wirklich lange Zeit schon in der Bundesliga, aber wir wissen auch, wie hart und scheiße das sein kann, abzusteigen. Und ich finde, um jetzt vielleicht nicht um den Deckel aufs Spiel zu machen, aber ich finde, was der SC Freiburg gegen Kiel gezeigt hat, das ist die Größe eines Vereins, wie sie Mainz 05 eigentlich auch zeigen sollte. Du spielst in einem Stadion, gewinnst 4-1 und die steigen in dem Moment direkt ab. Da musst du nicht mit Schadenfreude irgendwie noch den Gegner überhäufen. Der Schaden ist schon da. Also da finde ich, kann man dann wirklich im Sieg auch die Größe haben zu sagen, ist scheiße, dass ihr abgestiegen seid. Wir freuen uns natürlich über unsere Punkte, gar keine Frage, aber wir fahren jetzt erstmal heim.
Ja, hätte ich mir auch gewünscht an der einen oder anderen Stelle. Ein paar Leute haben dann im Blog auf einmal auf Wiedersehen angestimmt, was ich total irritierend fand. Haben wohl aber weder die Bochumer noch, glaube ich, alle Mainzer wirklich mitbekommen, was ich ganz gut finde. Mir ist dann auch ziemlich egal, wer da mit wem irgendwelche Animositäten hat. Ich meine, wir kennen den Schmerz von knappen Scheitern. Ja, und ich finde, wenn du solche Erfahrungen hast, dann machst du das einfach nicht. Und von daher war ich ganz dankbar darum, dass Johnny Burkhardt hinterher dann noch Worte gefunden hat, was die Stimmung in Bochum angeht, weil mit so viel Stil absteigen, das würde ich vielen anderen nicht zutrauen, um ein Negativbeispiel zu nennen, man gucke mal nach Frankfurt.
Ich würd sogar noch einen draufsetzen. Wir haben das Gegenteilige erlebt gegen Union, gegen Braunschweig, wo wir ausgedacht wurden, weil wir nicht aufgestiegen sind. zum Beispiel, wo wir ausgelacht wurden.
Genau.
Wir wissen, wie es ist, den Schmerz zu spüren. Da sind wir nicht so, dass wir den Salsa in diese Wunde streuen und noch drin rumrubbeln.
Salsa. Wir drehen den nicht noch Salsa da rein und dann...
Salz da rein.
Ja, das gehört sich einfach nicht. Brauchst du nicht. Und,
aber lustigerweise habe ich online sehr viel Positives über uns gehört von Bochumern, die gesagt haben, ey, war cool, dass ihr das so locker über die Bühne gebracht habt. Ihr habt eine gute Stimmung gemacht. Ihr habt zwar eure Mannschaft angefeuert, aber ihr wart nicht schämisch. Alles gut.
Ja, und das wird dann halt auch honoriert. Und das ist ja eigentlich auch das, was Mainz 05 ausmacht. Und so wirkst du ja auch direkt auf das Auftreten und die Wahrnehmung deiner Mannschaft hin. Deswegen im Großen und Ganzen, glaube ich, waren alle fair und fein damit. Und deswegen fand ich unseren Auftritt insgesamt auch sehr, sehr gut. Aber eine klitzekleine Anmerkung habe ich noch. Dann und wann würde ich mir schon mal wünschen, dass man vielleicht das, was aus der Kurve kommt oder aus anderen Regionen im Stadion, noch besser aufgreift. Also ob das bei uns ist, wenn die Gegend gerade mal anfängt, was einzustimmen. Oder wenn in dem Fall der kleine abgeschnittene Stehblockteil etwas intoniert und andere machen schon mit, dann greift man das halt mal auf. Ich glaube, dann würde man noch mehr die Masse mobilisieren und nicht so sehr probiert, ein Lied durchzudrücken. Das war mir an der einen oder anderen Stelle too much, auch wenn das ein ganz angenehmer Vibe war. Und zwischenzeitlich haben wir, glaube ich, auch ein Lied einfach für gefühlt 30 Minuten gesungen, einfach weil es so geil war. Das kann ja auch mal sein, ne? Aber das war mir an der Stelle ein bisschen too much.
Es hat auf jeden Fall die Stimmung gesetzt, finde ich. Es kann nur ein Auftakt gewesen sein für das letzte Heimspiel der Saison. Und um ehrlich zu sein, ist das auch das Einzige, was wir hier eigentlich heute in dieser Podcast-Folge zu erledigen haben. Natürlich besprechen wir das Spiel gegen Bochum, aber wir müssen einfach mal da reden, dass der Halbzug Richtung Mewa Arena am Samstag fährt und dass alle Augen Richtung dieses Spiel gucken. Ich meine, klar, die meisten werden wahrscheinlich gestern auch mal kurz reingeguckt haben, wie sich Dortmund gegen Leverkusen schlägt, weil ja vielleicht auch zu erwarten war, dass Dortmund auf einmal irgendwie den aktuellen Drive verliert und an Leverkusen scheitert. Leverkusen hat ja gar nichts gemacht. Also ich denke mir dann auch, das ist der Meistertrainer, den du verabschiedest. Es muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir wissen auch, dass die Annahme an Mannschaften, die dann am letzten Spieltag bei jemandem auftauchen und die Party crashen, das ist auch Kacke. Ich gehe davon aus, Leverkusen wird was gut machen wollen und wir haben die Chance auf Europa. Du kannst nicht davon ausgehen, dass Leverkusen nichts macht am nächsten Samstag.
Also ich sag mal so, Leverkusen war gegen Dortmund gerade in der ersten Halbzeit brutal stark. Dortmund hatte einfach nur unfassbares Glück und Gregor Kobel, dass die Dinger nicht reingegangen sind und sie nicht zur Halbzeit bereits 4-0 zurückgelegen haben, ehrlicherweise. Dortmund war dann halt einfach brutal effektiv. Aber ich glaube, das wird Leverkusen emotional den Stecker gezogen haben in dieser Saison. Dass du dann noch so Xabi verabschieden musst, dass du so Jonathan Tah verabschieden musst, das sind alles Dinge, die wehtun. Ist ja auch nicht irgendjemand, sondern auch dein Kapitän, den du da verabschiedest. Ja, und dann ist eigentlich auch schon Deckel drauf, weil besser oder schlechter geht nicht mehr in dieser Saison. Du bist Platz 2 und das ist trotzdem eine Riesenerrungenschaft. Und dann ist es noch ein Auswärtsspiel, wo du jetzt eh nicht so dafür bekannt bist, dass du so viele Leute mitbringst. Und für uns geht es tatsächlich um etwas. Und ich glaube, wir werden Drangphasen von Leverkusen überstehen müssen. Und die werden wir auch überstehen. Aber dann, wenn wir die Möglichkeit haben, müssen wir diesmal eiskalt zuschlagen.
Müssen wir definitiv. Eine Sache hast du noch nicht genannt. Leverkusen hat doch noch was zu verteidigen. Und zwar 2 Saisons ohne Auswärtsniederlage. Können die schaffen gegen uns. Und das ist
wissen die das?
Das ist das letzte.
Wieso erzählst du das jetzt? Nachher hört das noch jemand.
Ich sag mal so, das ist ein Ding, was noch offen ist. Ich glaube, das Momentum ist trotzdem auf unserer Seite, gerade nach dem letzten Spiel, nach dem Spiel gegen Frankfurt. Ich weiß es nicht. Also im Grunde nach dem Bochum-Spiel und auch nach dem Frankfurt-Spiel muss ich sagen, wir haben das erreicht, was wir wollten. Das Minimalziel ist erreicht. Wir können aus eigener Kraft es schaffen nach Europa. Win and you are in. So, das ist das, was wir haben wollten. Das ist das, was überall plakatiert in der Stadt ist. Ob das jetzt die Champions League, die Europa League oder halt, so wie in unserem Fall sehr wahrscheinlich, die Conference League ist, die man erreichen kann, ist mir in dem Moment scheißegal. Das heißt, wir können unser Ziel erreichen. Das, was Nadim schon eigentlich seit Anfang der Saison fordert, könnte auch mal nach Europa schielen. Wir können das erreichen. Und ich bin unfassbar heiß am Samstag ins Stadion zu gehen. Ich habe Bock, auf den Markt vorher zu gehen. Ich habe Bock, alles ums Spiel zu machen. Ich will dieses Spiel gewinnen.
Ich muss jetzt auch einfach mal eine Liebeserklärung an den letzten Spieltag der Saison loswerden, weil selbst wenn es für uns um nichts mehr geht, und das ist ja dieses Mal wirklich nicht der Fall, alle spielen parallel. Es ist wirklich Deutschland ist ein Fußballland. Alle gucken an diesem Samstag um 15.30 Uhr auf die Bundesliga. Und wir sind jetzt lange nicht mehr, haben wir europäisch gespielt. Wir haben die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Wir haben über 50 Punkte die Saison geholt, was für Mainz 05 auch einfach irre ist. Und wir können aus eigener Kraft es wirklich schaffen, nach Europa zu kommen. Wir können diese Saison krönen. Und dann will ich einfach, dass diese Stadt, dass die Fans, dass das alles ineinander greift und um 15.30 Uhr an diesem Samstag einfach alles in die Waagschale wirft, was es nur geben kann, um das möglich zu machen.
Ich möchte einfach, dass Jürgen Klopp seinen Wechsel zu Leipzig und RB bereut und dies einfach nicht in einen europäischen Wettbewerb schaffen, was nämlich der Fall wäre, wenn wir gewinnen. So. Das reicht mir schon. Das ist meine Grundvoraussetzung. Ich will einfach, dass Leipzig nicht international spielt. Da hätte ich riesige Freude dran. Entschuldigung, ich bin einfach so. Da hätte ich wirklich Spaß dran. Nach dem Tiefschlag in dieser Saison wäre das für mich ein wunderschöner Payback-Moment.
Das ist schon vollkommen richtig. Das wäre wirklich die Gaudi. Und ich habe auch noch, ich habe mir unzählige Szenarien überlegt, was passieren könnte, wie es passieren könnte. Und ich möchte gerne euch jetzt mal eins präsentieren. Und zwar, auch die Europa League ist ja noch nicht ausgeschlossen. Wir haben aktuell 5 Tore Tordifferenz, die wir aufholen müssen auf Dortmund. Dortmund spielt gegen Kiel. Wir spielen gegen Leverkusen. Das ist jetzt auf dem Papier nicht eine besonders große Chance. Aber jetzt stellt euch mal folgendes Szenario vor. Es ist irgendwie so die 85. Minute. Wir führen 2-0 gegen Leverkusen.
Nicht unrealistisch.
Jetzt führt aber parallel gerade auch Kiel 1-0 und die mauern sich in Grund und Boden gegen Dortmund. Die sind am Anstürmen. Dann fällt bei uns in der 86. Minute irgendein Kacktor. Wir ömmeln das 3-0 rein. Und dann kommt die Stunde von Lewis Holtby. Ex-Schalker, Ex-Mainzer. Und er macht in der 93. Minute das 2-0 für Kiel gegen Dortmund und wir kommen in die Euroleague.
Es wäre wunderschön. Es wäre ein gottlos schönes Szenario.
Oh, Krampf!
So, und da ist der Moment mit dem Tisch. Der Ben hat so viel gewippt, dass er sich auch schon halb das T-Shirt ausgezogen hat. Und jetzt hat er einen Krampf.
Ja, aber es ist, und das meine ich mit der Magie dieses Spieltags. Ich bin ja schon sauer auf die DFL. Wir hatten das ja auch mal 2 Spieltage vor Ende. Ja. Das haben sie jetzt auch maximal entzerrt alles, zu unser aller Leidwesen. Ja,
für die Quote.
Ja, hahaha.
Entschuldigung.
Ich liebe das, wirklich an diesem Spieltag, jeder zückt irgendwie sein Handy, guckt auch mit einem halben Auge auf die anderen Plätze, aber es geht darum, dass du an dem Moment 100% da gibst, wo du gerade bist.
Und dann ist es doch wieder so der Drittliga-Vibe, so die Patina der Fußballromantik, das Kofferradio am Öhrchen, stehst du in der Kurve und guckst nach, was ist denn los und hörst du zu. Und irgendwo riecht es nach Bockwurst und klebt das Bier. Und am Ende können alle wieder auf den Platz stürmen, weil juhu, Europa und es ist doch die Euroleague. Komm, es gibt nichts, was so geil ist. Und ich finde es wirklich schade, dass einem diese Momente auch unter der Saison genommen werden, weil halt nicht mehr alle um 15.30 Uhr spielen beispielsweise. Also es ist schon geil, ich liebe es. 15.30 ist einfach meine Zeit und das ist mein letztes bisschen Fußballromantik gefühlt manchmal in diesem Business.
Und man muss sich als Mainzer Samstag wirklich zu 100% verausgaben, unter einer Voraussetzung, dass du sonntags nochmal 100% gibst, weil unsere Frauen eine irre Saison gespielt haben. Die spielen am Sonntag zu Hause gegen Saarbrücken.
14 Uhr.
Am Bruchweg. Und die haben es tatsächlich, also wir haben ja hier schon öfter im Podcast drüber geredet, was für eine krasse Saison die gemacht haben. Jetzt haben sie letzte Woche quasi fast den Aufstieg durchgemacht, weil der Gegner ist nicht angetreten. Es wurde 2-0 für die Damen gewertet. Aber die Mainzerinnen haben in ihrer Historie noch nie gegen Saarbrücken gewinnen können.
Inklusive der TSV-Schott-Historie. Noch nie wurde gegen Saarbrücken gewonnen. 0 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 2-6 Tore. Also das ist schon übel. Aber diesmal sind sie ja so gut und sie sind ja quasi durchgegangen, weil sie auch einfach, ich glaube, 50 Tore Vorsprung in der Tordifferenz haben. Wir reden hier nicht von 5.
Es wurden über 100 Tore geschossen in dieser Saison.
So irre.
Das ist schon sowas von abartig. Und deswegen ist es schon angebracht, mit einem schönen Lächeln nach Samstag zu den Damen an den Bruchweg zu gehen und dann nochmal Vollalarm zu machen.
Und wenn wir gewinnen, und wir werden gewinnen, können wir die Meisterschaft feiern mit den Frauen und den direkten Aufstieg in die zweite Bundesliga.
Das ist so geil. Das ist genauso wie damals, als wir die Bayern geschlagen haben und danach U19 Meister geworden sind. 1:1, selbe Setting, selbe Gefühlswelt. Habe ich jetzt schon wieder tierisch Bock drauf. Und am Bruchweg, ich bitte dich, Bruchweg, wir sind doch jetzt, guck mal, ich krieg schon wieder hier Gänsepelle.
Es wird einfach wieder ein komplett rot-weißes Mainz 05 Wochenende. Und ich lebe dafür. Ich lebe dafür, am Samstag auf den Markt zu gehen, im Trikot. Es wird irrevoll, es wird wunderschönes Wetter. Wir gehen alle zum Stadion, wir hauen alles raus. Und das ist, glaube ich, auch das, weshalb mich das mit Bochum nochmal so versöhnt hat. Ich habe keinerlei Zweifel daran, dass das, was die Fans am Samstag mit ins Stadion bringen, von der Mannschaft nicht gematcht werden kann.
Vielleicht habe ich doch einmal kurz gegen Bochum gerufen. Das ist dafür, dass unsere Frauen letzte Saison nicht aufgestiegen sind, ihr Schweine! So, gut, aber das war es dann auch schon, ja.
Nee, aber es ist halt wirklich, also wir sind gerade sportlich gesehen bei Mainz 05 einfach an so einem irren Peak und wir müssen, also man muss sich das vorstellen, Sisyphos schiebt immer wieder den Stein den Berg rauf und dann
jetzt
rollt er wieder runter. Aber wir sind Mainz 05, wir sind wirklich so kurz davor, den Gipfel zu erreichen. Wir müssen uns nur noch einmal anstrengen.
Und zwar wisst ihr was? Ich habe mal nochmal nachgezählt. Nächstes Jahr ist unsere 20. Bundesliga-Saison.
Alter.
Die 20. Saison. Ist extrem geil. Ich habe auch noch einen anderen Fun-Fact. Weiß nicht, ob er so fun ist, aber wenn wir nächste Woche gewinnen, dann haben wir exakt gleich viele Punkte als damals, als wir mit Jürgen Klopp das erste Mal in die Bundesliga aufgestiegen sind, aus der zweiten Liga.
Geil.
Mhm.
Wenn das keine Motivation ist.
Wenn wir noch 3 Tore schießen, was übrigens auch eben aus meiner Geschichte so vorkam, dann haben wir sogar die gleiche Anzahl an Toren.
Mhm.
Torverhältnis so.
Oha. Also, ich würde sagen, mit diesen wunderbaren Fakten und diesem wunderbaren Schlusswort von der lieben Felicitas entlassen wir euch dann gut gelaunt in diese Woche. Oder, falls ihr gerade auf dem Weg seid, zum Spiel gegen Leverkusen, entlassen wir euch gut gelaunt in die Kurve und sagen Vollalarm voraus und wünschen euch ansonsten eine wunderschöne Woche. Bis dahin, arrivederci.
Tschüssi.
Tschüss.